Ja, also ungeachtet vielfältiger philosophischer Anleihen, insbesondere bei Hegel, Husserl und Heidegger, wird der Existenzialismus von einem auffallenden Pathos der Voraussetzungslosigkeit durchzogen. Vor allem wird die traditionsmächtige Vorstellung, dass eine den Menschen bestimmende Natur seinem Tun und Denken vorgelagert ist, aufgekündigt und durch die bisweilen plakativ vorgetragene These substituiert, der Mensch könne auf sich selbst gestellt einer als sinnlos erkannten Welt trotzen oder sich gar aus eigener Kraft erfinden und setzen. Wie die Natur des Menschen, so wird dabei vorderhand auch die Wirkungsmächtigkeit der Geschichte kleingeschrieben. Nicht die Natur, nicht die Tradition, nicht der Glaube, nicht die Erziehung, nicht einmal die Geschichte, so das Diktum des Existenzialismus, bestimmen den Menschen. Vielmehr wird er als ein Wesen verstanden, das aus derart absichernden Vernetzungen und Rückbindungen herausgelöst und in seiner Instabilität auf sich selbst zurückgeworfen ist. Die gleichsam mythisch gewordenen Hauptfiguren existenzialistischer Fiktionen, Sartres Roquentin in La Nausée und Camus' Merceau in L'Étranger, stehen paradigmatisch für diese prätendierte Herauslösung aus traditionsgesättigten Bedingungsverhältnissen und die daraus resultierende Einsicht in die Absurdheit bzw. Kontingenz der Welt und des Menschen in ihr. In dem Maße aber, in dem eine solche Neubestimmung des Menschen gelingt und er die ihm aufgetragene Autonomie in welch prekärer Form auch immer realisieren kann, ist auch die Voraussetzung dafür geschaffen, dass er schließlich als derjenige verstanden wird, der handelnd zu sich selbst finden muss, Authentizität oder moralische Integrität aber allein gewinnt, indem er in der Mitwelt und schließlich in der Geschichte sich situiert, in sie eingreift und sie in gewisser Hinsicht auch macht. Diese Positionierung des Menschen in der Geschichte gewinnt erst als Ergebnis eines historischen Prozesses, des Zweiten Weltkriegs nämlich, Gestalt. Dies ist zunächst aus produktionsästhetischer Perspektive festzuhalten. Unter dem Erfahrungsdruck der Kriegsjahre wird die Geschichtlichkeit der Welt unabweisbar. Nicht weniger wichtig wird ein rezeptionsästhetischer Befund. Die äußerst spektakuläre Dominanz des Existenzialismus in den 40er und 50er Jahren nämlich wird sich aus der ihm eigenen ingeniösen Verknüpfung von Bewusstseinsphilosophie und Rekurs auf die Leiblichkeit, aus der Verschränkung von postulierter Freiheit und erkannter Absurdität, selbst aus der äußerst wirkungsvollen Verflechtung von philosophischen und alltagsweltlichen Fragestellungen allein noch nicht erklären lassen. Das Geheimnis der enormen Wirkung, welche der Existenzialismus in der Nachkriegszeit auszuüben vermochte, erschließt sich erst, so denke ich, wenn man ihn als Antwort auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs liest. Eine ganze Epoche erkennt sich im Existenzialismus insofern wieder, als diese Epoche ihren Traditionsverlust, ihre Verzweiflung, ihre Ängste, ihre Hoffnungen und ihren Stolz authentisch im Existenzialismus gebrochen und gespiegelt sieht. Die Spuren der Vernichtung und die mit ihr verknüpfte Erfahrung einer vollkommenen Sinnauflösung greifen im Existenzialismus zusammen mit dem Pathos einer doch möglichen Hoffnung, die sich aus der Neubegründung des Menschen speist. Und indem der Existenzialismus solcher Art als Antwort auf die große europäische Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu figurieren vermag, wird er seinerseits zu einem Explorationsfeld über das Verhältnis von Individuum, Geschichte und Moderne. Eben diese Figuration von Individuum, Geschichte und Moderne bestimmt auch den Stellenwert und die Ausprägung, welche dem Tragischen, der Tragödie im Existenzialismus schließlich zuwachsen. Beginnen wir mit der einzigen theoretischen Abhandlung über die Tragödie, die der Existenzialismus hervorgebracht hat. Es handelt sich dabei um einen Vortrag, den Camus 1955 an der Universität von Athen und sicherlich nicht zufällig an eben diesem Ort gehalten hat. Camus unterscheidet drei Phasen der Tragödie. Er bewegt sich, was die beiden ersten Stationen angeht, in durchaus konventionellen Bahnen, wenn er ausführt, dass es bisher in der abendländischen Geschichte nur zweimal ein Zeitalter der Tragödie gegeben habe. Einmal bei den Griechen, dann in der frühen Neuzeit zwischen Shakespeare und Racine. Beide Male, wenn auch unter veränderten Vorzeichen, beruht die Ermöglichung der Tragödie auf der unabgegoltenen Spannung zwischen einem Allgemeinen, einem Göttlichen, das seinen Geltungsanspruch aufrechterhält, und dem aufstrebenden Individuum, das Macht und Bedeutung für sich einfordert. Wuchtig wird dann für die dritte Phase die Geschichte zum Bestandteil einer erhofften kommenden Tragödie gemacht. Es geht dabei nicht lediglich um das ja hinlänglich bekannte Phänomen, dass seit der Neuzeit die Geschichte den Mythos als Gegenstandsfeld der Tragödie abzulösen vermag, häufig um den Preis, dass sie selbst mythologisiert wird. Vielmehr wird diese Ausgangskonstellation durch eine geschichtsphilosophische Figur, welche die Dialektik der Aufklärung evoziert, nachdrücklich neu gestaltet. Auffallend ist zunächst, dass die Geschichte selbst historisiert wird. Geschichte hat es demnach, im modernitätsadäquaten Sinn des Wortes, nicht schon immer gegeben. Sie wird vielmehr als das Ergebnis eben des emanzipatorischen Handelns verstanden, durch welches der Mensch seit der Neuzeit, insbesondere seit der Französischen Revolution, sich einer durch Destin und Fatalité, also durch Schicksal und Verhängniszusammenhang, also Destin und Fatalité bestimmten Welt entwunden hat. Also Geschichte wird dadurch bestimmt, dass sie sich Destin und Fatalité entwunden hat. Die so verstandene Geschichte entsteht gleichsam als das Produkt autonomen menschlichen Handelns, welches die Fesseln schicksalhafter Vorgaben, aber auch die Verwurzelung in unbefragbaren Traditionen und Sinnzusammenhängen abgestreift hat. Das Erkennungsmal einer solcher Art hervorgebrachten Geschichte liegt nun aber darin, dass sie, auf Vernunft und Wissenschaft, la raison et la science, gegründet, ihrerseits eine Form monströse angenommen hat, also in widernatürlichen Machtmechanismen sedimentiert ist. Sie zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie die Merkmale der Fatalité, welche sie in einem gleichsam weltgeschichtlichen Sinne glaubte überwunden und verabschiedet zu haben, nun selbst in und an sich trägt. Die Geschichte, gerade insofern als sie Produkt menschlichen Handelns ist, hat den Bezug zu individuellen Rechts- und Glücksforderungen verloren. Sie ist, in sich und nach ihren eigenen Gesetzen funktionierend, zu einer neuen Form von Destin und Fatalité geronnen. Der Autonomieanspruch des aufklärerischen Individuums schlägt sich in Gestalt der zerstörerischen Ideologien des 20. Jahrhunderts und der von ihnen getragenen Politikgeschichte als ein eigener Verhängniszusammenhang nieder. Bis zu diesem Punkt wird eine solche Analyse der Moderne freilich noch nicht in Anspruch nehmen können, existenzialistisch fundiert zu sein. Existenzialistisch wird sie eventuell durch die von Camus insbesondere in L'Homme révolté entfaltete, hier nur andeutbare Gegenwehr, die wahrzunehmen, dem von ihm jetzt proklamierten tragischen Helden zufällt. Inwiefern dieser tragische Held Züge eines Pharmakos mit ausgestaltet, sei dahingestellt. Jedenfalls tritt er als Gezeichneter und als heroisch Handelnder aus der entpersönlichten und entmoralisierten Gesellschaft heraus. Im Kampf gegen sie versucht er, Spuren der Natur, der Menschlichkeit und des Maßes zu sichern, welche die ideologisierte Machtausübung längst aufgegeben hat. Dies aber in einem Kontext, in dem er gleichwohl gegen die bestehenden Verhältnisse revoltiert. Das solchermaßen rekonstruierte Climat tragique hat Camus selbst wohl nicht zuletzt im Rekurs auf sein schon Ende der 40er Jahre geschriebenes und auch aufgeführtes Stück Les Justes formuliert, also die Gerechten. Unabhängig von dem Umstand, dass im Paratext dieses Stücks das Problem einer modernen Tragödie nicht verhandelt wird. Vorgestellt wird in Les Justes eine historisch authentische Revolutionsgruppe aus dem zaristischen Russland, die im frühen 20. Jahrhundert einen Großfürsten durch ein Attentat liquidiert, in ihrem Handeln und ihrer Reflexion sich aber eben den Herausforderungen stellt, die Camus in seiner Athenerrede als Modell einer zukünftigen Tragödie einklagen wird. In dem Stück übernimmt der hier vorgeschlagenen Lesart nach das in sich gespaltene Lager der Revolutionäre beide von Camus aufgewiesenen Rollen. Auf der einen Seite steht Stepan, der gleichsam die Strukturen einer ideologisch entseelten Machtausübung antizipiert, auf der anderen Kaljajew, der die Dignität eines homme révolté dadurch bewahrt, dass sein revolutionäres Handeln in doppelter Hinsicht an natürliche und ethische Maßstäbe rückgebunden bleibt, durch die Modalität seiner Tat und durch die bewusste Opferung des eigenen Lebens. Die Faszination, welche die kleine Revolutionsgruppe auf Camus, der sich intensiv mit ihr beschäftigt hat, ausübte, beruht wohl auf dem Umstand, dass er an ihrer Aktivität ablesen konnte, wie die Revolte gegen eine abgestorbene Willkürherrschaft, die Vorboten eines neuen Terrors und das existenzielle Ringen um eine Revolution à mesure de l'homme, also um eine Revolution, die am Menschen selbst Maß nimmt, ineinandergreifen. Indem er Le Juste als eine Hommage an den Helden des Stücks konzipiert, also an Kaljajew, gelingt es ihm, das Thema des politischen Mords, das Menetekel der eigenen Zeit, so zu gestalten, dass die funktionärhafte Unbetroffenheit, mit der seine eigene Epoche das Thema behandelt, in ihrer humanitären Defizienz bloßgestellt wird. Dies geschieht vorderhand dadurch, dass das geplante Attentat auf den Großfürsten im ersten Anlauf von Kaljajew nicht ausgeführt wird, weil unvorhersehbar zwei Kinder in dessen Kutsche sich befinden. In der Auseinandersetzung, die im weiteren Verlauf des Stückes an dieser Suspendierung der revolutionären Tat sich entzündet, entwirft Camus die humanitäre Noblesse des später dann doch erfolgreichen Attentäters kontrastiv zu den Vorboten der Ideologie, in deren Bann Camus seine eigene Zeit als das Zeitalter eines rational gerechtfertigten Massenmords sieht. Die für uns ja leitende Frage, ob die geradezu lehrbuchhafte Gegenüberstellung und auch Konfrontation der beiden so unterschiedlichen Revolutionäre Spielraum dafür lässt, der jeweils von ihnen ausgetragenen Auseinandersetzung die Dimension des Tragischen zuzusprechen, kann natürlich durch den Aufwand allein, dass das Stück als vorgreifende Einlösung der Camus'schen Theorie gelesen werden kann, noch nicht hinreichend beantwortet werden. Ich beschränke mich vorläufig darauf, der Wucht, mit der die jeweiligen Positionen vorgetragen werden, ihre fortwirkende Kraft einzuräumen und sie als Brennspiegel der Zeit, in der sie entstanden sind, zu lesen. Wenn Dora, die wie Kaljajew eine um ein humanitäres Maß ringende Attentäterin ist, vorbringt, selbst in der Zerstörung muss es eine Ordnung, ein Maß geben. So antwortet ihr Stepan mit einer Absolutsetzung der Revolution und formuliert mit der Bagatellisierung des Todes der Kinder doch auch schon die innere Pervertierung der so leidenschaftlich herbeigesehnten Revolution. Jetzt das Zitat 2. Wenn ihr restlos, rückhaltlos, so also Stepan, an sie, an die Revolution glaubtet, wenn ihr sicher wäret, dass es uns gelingt, durch unsere Opfer und unsere Siege ein vom Despotismus befreites Russland zu schaffen, wenn ihr nicht daran zweifeln würdet, dass dann der von seinen Unterdrückern und seinen Vorurteilen befreite Mensch eine wahrhaft göttliche Stirn zum Himmel erheben wird, der Tod zweier Kinder würde nicht ins Gewicht fallen. Ja, so also die beiden Positionen. Die Antwort Kaljajews wird darin bestehen, dass er, der sein Credo schon vorab in dem Satz «J'ai choisi d'être innocent», also ich habe die Wahl getroffen, unschuldig sein zu wollen, formuliert hatte, schließlich durch die von ihm aus freien Stücken gewählte Hinrichtung à la joie de l'enfance, also er wählt diese Hinrichtung, der er auch entgehen könnte, à la joie de l'enfance, im Grunde sozusagen um dem gerecht zu bleiben, was er hier als Freude der Kindheit bezeichnet. Und um auf diese Art die Idee der Revolution reinzuhalten. So. Welches dramatische Eigengewicht und welchen politischen Realitätssinn man auch immer der Position Stepans zubilligen mag, oder eben auch der von Kaljajew. Es ist ja offenkundig, dass Camus zufolge Kaljajews Beharren auf seiner persönlichen Integrität, beibehalten bis in den Tod, die Voraussetzung dafür ist, seinen Helden überhaupt als tragischen, und das heißt für ihn, also für Camus, auch als heilenden Akteur sehen zu können. Camus steht mit seinem Bekenntnis zu einer kompromisslos verfolgten Innocence in einer unübersehbaren Nähe zu einem anderen Stück der 40er Jahre, zu Anouilhs Antigone. In diesem Stück, das ja nicht im engeren Sinne zum existenzialistischen Theater gezählt wird, gleichwohl aber von dessen Geist inspiriert ist, formuliert der Chor die vielleicht berühmteste Tragödiendefinition des 20. Jahrhunderts, indem er die Konfrontation zwischen Antigone und Kreon in dem Sinne ausspielt, dass Kreon für geschicktes Lavieren, für moralisch anfechtbare Kompromisse und die Bereitstellung von Überlebenspraktiken steht. Antigone hingegen für eine schiere Unbedingtheit, die aber den Tod als die kleinste Abweichung vom selbstgewählten Weg in Kauf zu nehmen bereit ist. Das wäre jetzt Nummer 4. Das ist schon etwas Feines, heißt es in dieser Formulierung des Chores. Das ist schon etwas Feines, die Tragödie. Sie ist eine feste, todsichere Angelegenheit. Beim Drama, mit dem ganzen Verräterpack, mit diesen bösartigen Hitzköpfen, den verfolgten Unschuldigen, mit den Rächern und den Hoffnungsschimmern nach dumpfer Verzweiflung, da wird einem das Sterben scheußlich schwer gemacht. Man stirbt oft ganz unvorhergesehen. Bei der Tragödie kann man beruhigt sein. Da gibt es keinen Ausweg. Außerdem findet man sich in bester Gesellschaft, denn im Grunde sind alle gleich unschuldig. So offenkundig auch ist, dass die Position Anouilhs den geschichtsphilosophischen und selbst den werteorientierten Zusammenhang, in den Camus seine Athener Überlegungen zum Stellenwert der Tragödie in der Moderne wieder einbinden wird, vollkommen meidet und seine Bestimmung einen geradezu formalen Charakter hat, miteinander verschränkt sind beide Positionen gleichwohl dadurch, dass die Unbedingtheit des Handelns jeweils als eine Qualität des Tragischen verstanden und ihr auch eine spezifische Faszinationskraft zugesprochen wird. Diese Gemeinsamkeit wird nicht zuletzt aus der vielschichtigen und in sich äußerst intrikaten Rezeption deutlich, mit welcher Sartre, nachdem er seinerseits die geschichtliche Situiertheit des Menschen in seine Philosophie aufgenommen hat, das war bei ihm gar nicht so einfach, auf die Präsentation der tragischen Vision du Monde durch Anouilh und Camus antwortet. Um das Ergebnis dieser Antwort vorwegzunehmen, Sartre bietet keine eigene Theorie des Tragischen. Vielmehr verficht er den Existenzialismus in dem Sinne, dass das Tragische und auch die Tragödie im Wesentlichen eine Zitatfunktion haben. Freilich kann diese Zitation des Tragischen ein Eigengewicht gewinnen, das bisweilen seine theoretischen Vorgaben überschießt. Ich beginne diesen letzten Teil meiner Ausführungen mit dem Hinweis auf eine kühle Distanznahme von der Tragödie, formuliert von Sartre in einem Überblicksbeitrag zur zeitgenössischen französischen Literatur. Die Tragödie, das ist jetzt Nummer 5, die Tragödie ist für uns ein historisches Phänomen, das zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert seinen Höhepunkt erlebt. Und wir haben nicht die geringste Absicht, dieses Phänomen wiederzubeleben. Soweit also Sartre. Sartre scheint diese generelle Position in seine literarische Kritik zu übertragen, wenn er zu der soeben angesprochenen Antigone von Anouilh und dem von diesem Stück ausgehenden Attrahiertsein durch die Tragödie mit unverkennbarer Reserve anmerkt, Anouilh stellt uns vor ein Dilemma. Wir müssen zwischen Kreon und Antigone wählen. Und man muss sagen, dass die Härten unserer Zeit, die sozialen Missstände, der tägliche Kontakt mit dem Bösen in Frankreich eine Selbstmordliteratur hervorgebracht haben. Ja, also sozusagen er sieht in dieser Wahl der tragischen Unbedingtheit ein Phänomen, das er jetzt nun eben doch pejorativ als Selbstmordliteratur kennzeichnet. Für Sartre als politischen und auf der Basis historischer Widersprüche argumentierenden Denker steht aber fest, dass diese einfache Opposition von korrumpiertem Pragmatismus und unbestechlicher, aber todbringender Reinheit und Unbedingtheit eine politische Naivität darstellt. Insofern ist eine Reserve der Tragödie oder auch tragischen Lösungen gegenüber in eins eine Reflexion auf die Unverzichtbarkeit von einem konkreten Eintauchen in die Praxis. Genauer vielleicht, es ist ein Plädoyer dafür, wie er in einer uns vielleicht etwas fremd gewordenen Sprache sagt, la nécessité dialectique à l'intérieur d'une praxis, also die dialektische Notwendigkeit im Innern einer Praxis anzuerkennen. Sartre bekennt sich zu dieser Praxisarbeit in einem Interview über sein Stück Les Mains Sales. Und dieses Stück, also die schmutzigen Hände, und dieses Stück ist in seiner Struktur, in den ihm eingeschriebenen Argumentationen und in seiner Handlungsführung als Sartres intensivste Auseinandersetzung mit der Tragödie zu lesen. Und diese Auseinandersetzung wird nicht zuletzt über einen intertextuellen Disput mit Camus' Les Justes so geführt, dass deutlich wird, wie sehr Sartre einerseits das Faszinationsmodell Tragödie aufgreift und zitiert, andererseits aber und vor allem eine Distanz diesem Modell gegenüber und also eine Perspektive zu gewinnen trachtet, die absolument pas, wie er auf eine entsprechende Frage antwortet, die des quasi tragischen Helden sein soll. Gegenstand des komplexen Stücks, also von Les Mains Sales, ist, dass ein um Unbedingtheit, und da hätten wir potenziell sozusagen die Affinität zu Kaljajew oder auch zu Antigone, also dass ein um Unbedingtheit ringender bürgerlicher Intellektueller, der zur kommunistischen Partei konvertiert ist, das Ganze spielt mitten im Zweiten Weltkrieg, von der Partei den Auftrag erhält, einen führenden Parteigenossen, der sich um nicht linientreue Lösungen bemüht, ja, also so ein Abweichler innerhalb der Partei, der soll liquidiert werden. Also er und dieser Hugo erhält den Auftrag, diesen die führende Figur also zunächst zu beobachten und sich bei ihm sozusagen einzunisten und ihn schließlich zu liquidieren. Nachdem er ihn wider Willen, das ist in dem Stück verläuft es so, dass sie eigentlich sich sympathisch werden, schließlich aber quasi eine Eifersuchtsgeschichte entsteht und der Hugo also tatsächlich diese Liquidierung vornimmt, aber im Grunde aus nicht politischen Motiven. Also nachdem er ihn wider Willen erschossen hat und auch noch so ein bisschen zufallsbedingt erschossen hat und anschließend, dann wird er in Haft genommen, aber auch sehr schnell wieder entlassen. Und anschließend aus der Haft entlassen ist, erfährt er, dass die Partei inzwischen genau die Position vertritt, um deren Willen er sein Gegenüber töten sollte. Ja, also das, was damals sozusagen auch ein Grund war, diesen Genossen zu liquidieren, das ist inzwischen die offizielle Position der Partei. Dem Getöteten zur Ehre nimmt er nun die ursprünglich mehr zufällig ausgeführte Tat als seine an. und sucht nun erfolgreich die eigene Exekution durch die Partei. Ja, er könnte jetzt sozusagen nur wieder, nachdem er nun aus der Haft entlassen ist, von der Partei angenommen werden, wenn er sich der neuen Position der Partei anschließen würde. Das aber wäre ja gerade der Verrat an dem, was er getan hat, und er entschließt sich dazu, sozusagen die eigene Exekution zu wählen. Das ganze Interesse des Stücks liegt natürlich auf dem Gegeneinander der beiden Protagonisten, Hugo und Oederer. Über den Oederer habe ich bisher nichts gesagt, das ist also der Gegenspieler, den er liquidiert, und das ist ein sehr pragmatischer Held. Aber schon im Vorfeld von deren großer Konfrontation wird geradezu parodistisch auf die Grundstruktur von Camus' Revolutionsstück Bezug genommen, wenn der Anspruch Hugos auf eine große Tat von ihm mit den Worten vorgetragen wird, das ist jetzt Nummer 8, in Russland gab es Ende des vorigen Jahrhunderts Leute, so stellt sich dieser Hugo, also der bürgerliche Intellektuelle, bei der Partei vor, indem er sagt, in Russland gab es Ende des vorigen Jahrhunderts Leute, die stellten sich mit einer Bombe in der Tasche irgendwo hin, wo ein Großfürst vorbeikam. Die Bombe explodierte, der Großfürst ging in die Luft und der Typ auch. Sowas könnte ich machen. Ja, also sozusagen, und das ist ja genau das, was der Kaljajew bei Camus in der Tat tut. Er aber, der Hugo, bekommt nun als Antwort, dass diese Position politisch längst obsolet sei und sie wird als unsinnig abgetan. C'était des anards, also das waren Anarchisten. Tu en rêves parce que tu es comme eux. Du träumst davon, weil du wie sie bist, ein intellektueller Anarchist. Du kommst mit 50 Jahren Verspätung. Der Terrorismus, das ist vorbei. Der Leser oder Zuschauer wird also von vornherein dazu eingeladen, den unbedingten Einsatz Hugos mit Skepsis und gleichsam abgeschwächter Teilnahme zu verfolgen. Und eine derartige Intention einer eventuellen Zersetzung der Zuschauerempathie mit Hugo zieht sich sicherlich durch das ganze Stück und findet in den Repliken Oederers auf Hugos Bekenntnis zur selbstgewählten Reinheit seines Tuns ihren Höhepunkt. Untermalt sind sie noch durch die ihnen implizite Bezugnahme auf Anouilh und Camus. Das ist jetzt Nummer 10. Wie sehr du an deiner Reinheit hängst, Kleiner, sagt der Höderer zu ihm. Was für eine Angst du hast, dir die Hände schmutzig zu machen. Na gut, bleib doch rein. Wem wird es nützen und wozu bist du bei uns? Reinheit, das ist ein Hirngespinst von Mönchen und Fakiren. Ihr aber, ihr intellektuellen und bürgerlichen Anarchisten, nehmt das zum Vorwand, nichts zu tun. Nichts zu tun, euch nicht von der Stelle zu rühren, die Arme hängen zu lassen und Handschuhe zu tragen. Ich habe schmutzige Hände, bis zum Ellbogen. Ich habe sie in Scheiße und Blut getaucht. Und, glaubst du, man kann unschuldig herrschen? Est-ce que tu t'imagines qu'on peut gouverner innocemment? So offenkundig vor diesem Hintergrund ein Unterlaufen der tragikaffinen Haltung Hugos zu sein scheint, das Stück zieht seine Qualität, ich möchte sagen natürlich, erst aus dem Umstand, dass das Ergebnis so eindeutig nicht ist. Das Schlusstableau vor allem erweist sich als äußerst komplex. Indem Hugo, nachdem er von dem Positionswechsel der Partei erfahren hat, seine Tat nun erst wirklich auf sich nimmt, ich hatte das angedeutet, fordert er von einer zynisch zerfasernden Welt einen gleichsam irreduziblen Rest von Identität für sich und den von ihm getöteten Höderer. Also die Argumentation ist auch so, erst indem ich dabei bleibe und mich dazu bekenne, dass dieses unbedingte Handeln einen Sinn hat, hat auch Höderer, mein Gegner, den ich, wie ich jetzt im Nachhinein denke, zu Recht töte oder mit einer tieferen Begründung töte, für seine eigene Position eine ihm zukommende Rechtfertigung. Noch Nummer 11. Wenn ich mich vor aller Welt zu meinem Verbrechen bekenne und wenn ich bereit bin, den notwendigen Preis zu zahlen, dann wird er den Tod bekommen, der ihm zusteht. Und er ruft, wenn er solchermaßen für sich in Anspruch nimmt, Täter seiner Tat zu sein, nicht weniger als das berühmte Hegelsche Diktum auf, demzufolge es die Ehre des großen Charakters ist, schuldig zu sein und sein Ruhm eben darin besteht, wirklich getan zu haben, was er getan. Dieses Pathos, das im Schluss des Stücks liegt, indiziert sicherlich keine Revokation der das Stück durchziehenden Tragödienkritik. Es ist aber ein Indiz dafür, dass die geleistete Ironisierung die Arbeit nicht verlohnte, wenn sie das ironisierte Substrat hätte schlechterdings zerstören können. Vielleicht liegt der größte Ehrerweis, den Sartre mit dem Schluss seines Stücks der Tragödie erbringt, darin, dass er diesem Schluss die Weihen der Authentizität erweist und damit ihm den eigentlichen Ehrentitel des Existenzialismus zubilligt. So, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.